HR Info. Netzwelt.
1, 2, 3, 4, 5.000 Kommentare unter einem Post bei Facebook oder Instagram. Heute keine Seltenheit mehr. Die aber zu verwalten, das wird eine immer größere Herausforderung für Behörden, Unternehmen oder auch Institutionen, die sich im Netz präsentieren. Um die Stimmung in den Kommentaren aufzufangen und eine angemessene Kommunikation zu wahren, haben sie sogenannte Community Manager im Einsatz. Deren Job ist es, auch mal mehrere tausend Kommentare an einem Tag durchzuarbeiten, die mitunter von Hass, Diskriminierung und Rassismus geprägt sind. Was das genau bedeutet, wie die Manager damit umgehen und was es mit ihnen macht, wenn sie diesem Hass täglich ausgesetzt sind, das kläre ich heute in der hr-info-Netzwelt. Mein Name ist Julie Rutsch. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie posten ein Bild bei Facebook. Das ist jetzt nicht so abwegig, oder? Aber stellen Sie sich dann auch vor, kurz danach piept es ununterbrochen auf Ihrem Handy, das Ihnen sagt, wieder ein neuer Kommentar. In der ersten Stunde haben Sie bereits mehrere hundert davon, am Ende des Tages sind es über 1000. Und welche Botschaft geben Ihnen viele Kommentatoren darin mit? Hass, Rassismus, Diskriminierung. So passiert es quasi täglich in Nachrichtenredaktionen oder Social-Media-Abteilungen von Polizeibehörden oder anderen Organisationen und Unternehmen. Auch wir vom Hessischen Rundfunk müssen schauen, wie wir mit dem Hass in unseren Social-Media-Accounts umgehen, damit Beleidigungen und Beschimpfungen keinen Platz finden auf Facebook, Twitter und Co. Und damit auch rechtswidrige Kommentare angezeigt werden. Um all das kümmern sich sogenannte Community-Manager. Doch was heißt das eigentlich genau? Hier eine kurze Erklärung dazu.
Community Management betreiben heutzutage Redaktionen oder Social Media Abteilungen in Unternehmen, die mit der Online-Community interagieren. Diese können durch eine Kommentarfunktion etwa unter journalistischen Artikeln, Podcasts oder Videos in einer gewissen Weise am Nachrichtenproduktionsprozess teilnehmen. Zum Beispiel, indem sie online kommentieren. Das passiert entweder direkt auf der Unternehmensseite oder bei Facebook, Instagram, Twitter oder bei WhatsApp. Ziel war es einst, sich auf Augenhöhe gemeinsam über Nachrichten demokratisch auszutauschen. Doch heute kommt es immer öfter zu sehr aggressiven Diskussionen, rassistischen Übergriffen oder Fehlinformationen. Hier müssen sogenannte Community Manager eingreifen und steuern. Sie sind letztendlich die Gastgeber und diejenigen, die sich auch verantwortlich fühlen dafür, dass Diskussionen auf Nachrichtenseiten zivilisiert ablaufen und bestimmten gesellschaftlichen Werten und auch Standards entsprechen, sagt Lena Frischlich, Kommunikationswissenschaftlerin der Uni Münster.
Community Manager schauen sich also den ganzen Tag über Kommentare unter allen Postings auf allen Social-Media-Plattformen an. Wie das in der Praxis aussieht, dafür habe ich den Blick mal in unsere HR-eigene Social-Media-Abteilung geworfen. Sie verwaltet den Auftritt von Hessenschau und Main-Tower bei Facebook und von Hessenschau auf Instagram und Twitter. Wenn ich in die Redaktion reinkomme, dann stehe ich direkt neben Tom Klein, der gerade auf seinem Rechner Facebook geöffnet hat und sich dort unter einem Post durch die ganzen Kommentare klickt.
Also es wird viel mit Unterstellungen gearbeitet. Vor kurzem sind jetzt in Frankfurt ein paar Fahrzeuge über Nacht abgebrannt und dann haben wir das Thema zur Diskussion gestellt auf Facebook und dann kommen so Kommentare, na, wer das wohl war, mit so ein paar lustigen Smileys dabei. Und das sind so Kommentare, die sind total schwer zu bewerten, weil zunächst mal, es wird niemand direkt beleidigt, aber jeder hat dann sofort ein Bild von üblichen Verdächtigen im Kopf.
Er erzählt mir, dass es häufig so viele Kommentare gleichzeitig sind, dass die schlimmsten Beleidigungen nicht mehr zu lesen sind.
Oft ist es gar nicht möglich, in so eine sachliche Auseinandersetzung zu gehen, weil wenn man nur versucht, ein Argument zu entkräften und man tritt in so eine Kommunikation ein, dann hat man schnell mal eine Dreiviertelstunde verloren. Nur um einen einzigen Kommunikationsvorgang sozusagen zu entkräften. Natürlich wäre es wünschenswert und natürlich versuchen wir immer wieder, die Diskussion schon gleich von Anfang an in eine richtige Richtung zu legen, denn die ersten Kommentare in einem solchen Kommentar-Thread geben sozusagen die Richtung für die nachfolgenden Kommentare vor. Das heißt, wenn sofort sehr unsachlich und unseriös und mit harten Bandagen argumentiert wird, dann versuchen wir das immer so ein bisschen einzufrieden, damit die ganze Diskussion hinten raus nicht noch viel weiter ausläuft. Aber es ist bei der Masse der Kommentare, wir haben im Schnitt jeden Tag hier in der Redaktion ungefähr 1500 Kommentare zu bearbeiten, ist es schlichtweg unmöglich, zu jedem Kommentar, der irgendwie zweifelhaft erscheint, eine eigene Haltung und eine eigene Position zu beziehen.
Ihm gegenüber sitzt seine Kollegin Annalena Nureldin. Sie arbeitet jetzt schon seit 5 Jahren im Community Management beim HR. Und Annalena findet es besonders schwer, wenn Kommentatoren sich gegenseitig beschimpfen oder falsche Informationen auf der Seite verbreiten. Wie ich ihr anmerken kann, geht ihr das mitunter auch an die Nieren.
Ausnahmefall ist jetzt natürlich der Vorfall am Frankfurter Hauptbahnhof gewesen. Das war, ich glaube, für das ganze Team sehr, sehr hart. Man geht dann auch nach Hause und hat natürlich irgendwie schon diese ganzen Kommentare im Kopf, was man da alles gelesen hat, was nicht wirklich für eine positive Stimmung sorgt. Aber ich denke, man muss einfach auch einen gewissen Abstand dazu dann auch halten und sollte das nicht zu sehr mit sich tragen.
Um damit zurechtzukommen, erzählt sie mir, ist eines total entscheidend. Teamwork.
Ich glaube, es ist halt wichtig, also dass man das auch versteht, was man dadurch lebt, ne? Und was man da gerade liest und dass keiner jetzt besonders gut drauf ist, wenn man diesen Hass einfach im Netz liest. Also es ist nicht so, dass man hier komplett alleine die Entscheidung für alles fällt, sondern man hat auch oft so, hier, die Person sagt es, wie kann ich damit umgehen, und dass man dann einfach auch wirklich einen anderen Partner hat, mit dem man da einfach sich nochmal austauschen kann.
HR Info, Netzwelt.
Und die dreht sich heute um das Thema Hetze im Netz, wie Community Manager ihn bändigen. Also darum, wie Behörden, Institutionen und Unternehmen Kommentare auf ihren eigenen Seiten oder in eigens betriebenen Social Media Kanälen durchlesen, dann bewerten und unter Umständen sogar verbergen oder gar anzeigen müssen. Doch wie läuft Community Management ab, wenn sich keiner verantwortlich fühlt für die Kommentarverwaltung? So geschieht das immer wieder bei YouTube. Dort gibt es zum Beispiel ein Video des ermordeten Politikers Walter Lübcke. Genauer gesagt ein Handy-Videoschnipsel von Lübckes bekannter Rede in Dohfelden mit dem umstrittenen Satz: Wer Werte wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft nicht teile, könne das Land ja verlassen. Unter dem Video hunderte teils hasserfüllte Kommentare. Monatelang hat YouTube auch offensichtlich rechtswidrige Kommentare einfach so stehen lassen. Erst auf Beschwerden von Nutzern hin wurde der Internetkonzern dann aktiv und entfernte die heftigsten Beiträge. HR-Info-Reporter Tobias Lübben beschreibt das träge Community-Management von YouTube anhand einiger Beispielkommentare.
Drei Kommentare, die nach dem Mord an Lübcke geschrieben wurden, finde ich besonders schlimm.
Selber schuld, du Bastard. Und jetzt bist du tot. Juhu.
Jetzt ist er hin.
Jeder bekommt das, was er verdient.
Ich finde die Äußerungen menschlich nicht akzeptabel, vielleicht sind sie sogar rechtswidrig. Eine Kollegin von mir meldet die Kommentare bei YouTube mit der eigens dafür vorgesehenen Meldefunktion im Kommentarbereich. Kurz darauf schickt YouTube eine Mail. Die gemeldeten Inhalte seien entfernt worden, weil sie gegen die sogenannten Community-Richtlinien von YouTube verstießen. Und tatsächlich, die Kommentare sind von der Seite verschwunden. Das ging leichter, als wir dachten, und wir melden den nächsten Kommentar.
Gut, dass dieser Tyrann und Ausbeuter der deutschen Steuerzahler entsorgt ist. Ein Anfang ist gemacht, Hochverrat gleich Todesstrafe.
Diesmal schreibt uns YouTube, es könne kein ausreichender Anlass für eine Löschung festgestellt werden. Der Kommentar wird erstmal nicht entfernt. Wir fragen beim YouTube-Mutterkonzern Google nach den Gründen. Man könne sich zu konkreten Beispielen nicht äußern, teilt eine Sprecherin mit. Grundsätzlich gelten aber die Community-Richtlinien. Das reicht uns nicht. Wir zeigen den Kommentar dem Anwalt und Spezialist für Internetrecht Christian Solmecke.
Meines Erachtens fällt dieser Kommentar nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Er ist verachtend, beleidigend, und hier würden mehrere tausend Euro Schmerzensgeld fällig werden, wenn man den Verursacher eines solchen Kommentars ausfindig macht.
Strafrechtlich relevant, laut den YouTube-Richtlinien aber in Ordnung? Wie kann das sein? Was wir nicht wussten, man kann bei YouTube Kommentare auch nach dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, melden. Das hätten wir aber auf der YouTube-Seite extra anklicken müssen. Und weil wir das nicht getan haben, musste YouTube nur nach den eigenen Richtlinien prüfen, sagt Annalena von Hodenberg, Geschäftsführerin der Ratgeberplattform HateAid.
Das sind Richtlinien, die hat sich YouTube, ein privates Unternehmen, selber gegeben. Und YouTube selber kontrolliert die auch. Da haben sie auch gar keine Handhabe. Sie können dagegen nicht klagen, sie können dagegen nicht vorgehen.
Man muss sich bei YouTube also explizit auf das NetzDG beziehen. Seit Oktober 2017 regelt dieses Gesetz den Umgang mit Hasskriminalität in sozialen Netzwerken. Es verpflichtet Plattformbetreiber zum Beispiel, offensichtlich rechtswidrige Kommentare nach einer Beschwerde innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Und das sei auch für YouTube verbindlich.
Wenn YouTube da ihrer Meinung nach nicht seinen Verpflichtungen nachkommt, dann können sie dagegen auch klagen, dann können sie dagegen vor Gericht gehen, und dann verstößt YouTube auch gegen ein geltendes deutsches Gesetz und kann dafür auch belangt werden.
Wie viele Kommentare YouTube unter den Lübcke-Videos entfernt hat, hat das Unternehmen uns nicht mitgeteilt. Aber Fakt ist, auch jetzt, 2,5 Monate nach dem Mord an Walter Lübcke, gibt es dort noch hunderte Kommentare. Und viele davon kommen uns geschmacklos und herabsetzend vor, einige auch klar rechtswidrig.
Sagt HR-Info-Reporter Tobias Lüppen. Er hat vor allem einen Punkt angesprochen, den wir uns jetzt noch mal genauer anschauen wollen. Vor knapp 2 Jahren hat die Bundesregierung also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angeführt. Nochmal die kurze Erklärung. Das Gesetz besagt, dass in Deutschland die Betreiber von Plattformen dazu verpflichtet sind, offensichtlich rechtswidrige Kommentare, nachdem die gemeldet wurden, nach 24 Stunden zu löschen. Wie wir eben gehört haben, funktioniert es aber nicht immer so wie gewünscht. Doch richten wir mal den Blick nach Berlin und schauen, wie die Bilanz bisher aussieht. Kai Klemental, Infokorrespondent im Hauptstadtstudio, hat sich für uns schlau gemacht.
Vor 2 Jahren heißt der Justizminister noch Heiko Maas. Sein großes Ziel, Hetze und Hass, die sich im Netz ausbreiten, entgegenzuwirken.
Um geltendes Recht besser durchzusetzen, haben wir dieses Gesetz vorgelegt, auch weil wir es den Opfern von Hasskriminalität, und das werden bedauerlicherweise immer mehr, auch schuldig sind.
An ein aktuelles und zugleich besonders brutales Beispiel erinnert der grüne Netzpolitiker Konstantin von Notz. Im Juni wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke umgebracht.
Teilweise waren die Schmähungen und Hetzvideos noch bis vor kurzem abrufbar, auch bei YouTube und anderen.
Genau das soll das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eigentlich verhindern. Binnen 24 Stunden müssen soziale Netze, Zitat, offensichtlich rechtswidrige Inhalte entfernen. Vielleicht aber war das Namensungetüm schon ein schlechtes Omen, denn durchgesetzt werde damit nur sehr wenig im Netz, findet Konstantin von Notz.
Nein, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war sicherlich ein richtiger Schritt und gut gemeint, aber er war nicht gut gemacht.
Der Grüne ist da einer Meinung mit Stefan Thome. Der FDP-Politiker hat einige Wochen vor dem 2-jährigen Jubiläum des Gesetzes Post vom Justizministerium erhalten, darin ein paar dürre Zahlen. Seit Einführung des Gesetzes hat das Ministerium demnach 31 Bußgeldverfahren eingeleitet. Das, so Thome, stehe in keinem Verhältnis zur Masse der Beschwerden bei Facebook, Twitter und Co. allein im ersten Halbjahr 2019.
Es ist eine hohe Anzahl von Beschwerden, eine 500.000 ungefähr, soweit wir wissen, eingegangen. Aber das heißt auch, wir wissen gar nicht ganz genau, was sind das exakt für Beschwerden, weil es eben private Unternehmen bearbeiten.
Die Zahlen kommen von den Online-Plattformen selbst, aus ihren sogenannten Transparenzberichten. Allein bei Twitter sind es nach eigenen Angaben 480.000 Beschwerden. Auf nicht einmal jede 10. hat der Kurznachrichtendienst reagiert. Facebook meldet lediglich 674 Hinweise auf hasserfüllte oder Hetze. Einträge. Kein Wunder, so das Bundesamt für Justiz, das Formular dafür sei viel zu versteckt. Es fordert ein Bußgeld von 2 Millionen Euro.
Also Facebook ist nun immer ein Beispiel dafür, dass eben Selbstregulierung nie funktioniert.
Der Grünen-Politiker von Notz bemängelt wie sein FDP-Kollege einen Geburtsfehler des Gesetzes. Es baue zu sehr auf die Online-Unternehmen, entlasse die Justiz dabei zumindest teilweise aus der Verantwortung. Das Justizministerium will sich das Gesetz nun noch einmal ansehen, so jetzt Sprecher Maximilian Kall.
Wir werden bis Ende dieses Jahres Vorschläge machen, wie man das Netzwerkdurchsetzungsgesetz weiterentwickeln kann.
Einerseits weitgehend wirkungslos, andererseits Zensur. Letzteres befürchtet etwa die Organisation Reporter ohne Grenzen. Overblocking, ein übereifriges Löschen eigentlich akzeptabler Inhalte angesichts der drohenden Bußgelder. Private Unternehmen als Richter über richtig und falsch im Netz, über Presse- und Informationsfreiheit. FDP-Politiker Thome hält das durchaus für möglich. Doch die Zahlen dazu, die hätten ja leider wieder nur die sozialen Plattformen selbst.
Auch das wäre interessant zu wissen, wie viele dieser ungefähr 500.000 Beschwerden betreffen eigentlich Overblocking. Also wie viele Nutzer beschweren sich darüber, dass ihre doch eigentlich völlig regelkonformen Kommentare heruntergenommen worden sind.
Ein Blick aus Berlin von hr-info-Korrespondent Kai Klement.
hr-info. Netzwelt.
Heute mit dem Thema Hetze im Netz, wie Community-Manager sie bändigen. Hasskommentare zu verwalten, das fällt nicht nur sogenannten Community-Managern schwer, die sich täglich stundenlang damit beschäftigen, sondern, wie wir eben auch gehört haben, es fällt auch der Regierung schwer, dafür Regelungen zu finden, die wirklich greifen. Das beunruhigt mich und gibt mir das Gefühl, dass sich die Tore für Hass immer weiter öffnen, je weiter sich die technischen Möglichkeiten öffnen und je mehr Nutzer im Netz anonym agieren können. Dabei macht sich bei mir auch das Gefühl breit, dass der Hass in letzter Zeit immer mehr zugenommen hat. Aber ist das nur ein Gefühl oder wirklich Realität? Das wollte ich von Lena Frischlich wissen. Sie forscht an der Universität in Münster zu Hasskommentaren und beobachtet seit 3 Jahren die Kommunikation auf sozialen Plattformen. Wie hat sich denn die Kultur in den Kommentaren in den letzten Jahren entwickelt?
Also man hat ja immer ein bisschen das Gefühl, dass das zunimmt. Also wir kennen verschiedene Umfragen von der Landesanstalt für Medien. Die macht das jetzt schon seit ein paar Jahren, dass sie auch immer wieder fragt, wie häufig die Leute mit Hassrede im Netz konfrontiert sind. Und immer mehr Leute sagen, dass sie das auch im Netz sehen. Jetzt weiß man natürlich immer nicht so genau, liegt das daran, dass einfach das Bewusstsein dafür auch steigt oder liegt es daran, dass es wirklich steigt. Aber es mehren sich die Hinweise, dass der Ton an bestimmten Stellen einfach rau geworden ist oder auch immer rauer wird. Das ist kein ganz neues Phänomen. Aber was man eben in den letzten Jahren auch hier beobachtet, ist, dass zu bestimmten Themen, etwa sowas wie Migration oder auch Themen, die in irgendeiner Form mit fremdstaatlichen Einflüssen auf politische Geschehnisse zu tun haben oder jetzt auch sowas wie das Trump-Phänomen, dass es da zu sehr ausfallenden und zum Teil auch wirklich sehr aggressiven Diskussionen kommt.
Was würden Sie denn sagen, warum dieser Ton so rau geworden ist? Also warum geht es wirklich darum, seinen Hass kundzutun und diese Plattform zu missbrauchen, um eben diese schlechte Stimmung zu verbreiten?
Das sind einmal die Leute, die das einfach machen, weil es ihnen Spaß macht, die ein bisschen Spaß daran haben, einfach zu stören und den Diskurs auch aufzuheizen. Die kennt man vielleicht auch noch aus der Schule. Eigentlich hat jede Klasse so einen. Dann gibt es diejenigen, die das tatsächlich machen, weil sie da ideologische Gründe für haben, die zum Beispiel wirklich davon überzeugt sind, dass bestimmte Gruppen von Menschen weniger wert sind als andere Gruppen und eben diese große öffentliche Plattform nutzen, um dafür für ihre Ideologie auch Platz zu bekommen. Wahrscheinlich gibt es auch diejenigen, die das machen, um auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Auch das gibt es, darf man auch nicht vergessen. Und dann gibt es tatsächlich auch einen Prozentsatz von Leuten, die das einfach koordiniert machen, die sich verabreden, um eben bestimmte Stimmungen zu erzeugen. Und natürlich hat so eine Plattform wie eine große Online-Zeitung oder ein großes deutsches Medium einfach nochmal eine ganz andere Reichweite als so ein kleiner Twitter-Kanal.
Wir haben es jetzt schon öfter in der Sendung gehört, Social Media oder auch Community Manager müssen sich am Tag wirklich stundenlang Kommentare durchlesen. Also da sind dann Sachen dabei wie, es geschieht ganz recht, dass Migranten angeschossen werden. Also wenn wir wirklich von einer Zunahme des Hasses sprechen, wie kann man dem denn entgegenwirken? Also das Nette einfach darauf hinweisen, dass solche Kommentare nicht erwünscht sind, das bringt ja oft nichts. Viele Kommentare werden dann auch einfach verborgen, damit das eben nicht auf dieser Seite steht. Aber was können denn Community Manager tun, um die Hetze auf ihren Plattformen professionell zu verwalten oder auch gar einzudämmen?
Also grundsätzlich muss man sagen, gibt es verschiedene Strategien, die sich im Community Management entwickelt haben. Einmal eher interaktiv oder nicht interaktiv und einmal eher, ich sag mal, von oben herab, also autoritativ oder eben eher so auf Augenhöhe. Interaktiv wäre zum Beispiel, man kann mit den Leuten ins Gespräch gehen und das gilt nicht nur für die Community Manager, sondern tatsächlich auch für die Autoren der Artikel. Und ich weiß, dass das in Zeiten von auch dem ökonomischen Druck, dem alle Journalisten ausgesetzt sind, wirklich keine leichte Frage ist. Oder man kann eben letztendlich auch die Kommentarsektion einfach schließen oder nur für bestimmte Themen öffnen. Autoritativ meint sowas wie eben, ich diskutiere mit den Leuten auf Augenhöhe. Ich nehme auch ernst, was deren Besorgnisse sind. Oder ich sage eben von oben herab und belehre die sozusagen eher so ein bisschen darüber, wenn sie falsch liegen, mach mich vielleicht auch ein bisschen lustig über die. Und sowohl unsere Studien als auch die Studien von Kollegen, vor allem aus Düsseldorf, der Max Ziel hat da ganz viel zu gemacht, zeigen eigentlich immer, dass dieses interaktive Miteinander in den Diskurs gehen und eine gute Community aufbauen ein zentraler, wichtiger Aspekt ist. Weil was man sich immer ein bisschen vor Augen führen muss, ist, dass zwar die Menge an hasserfüllten oder aggressiven Kommentaren zunimmt. Das sind aber nicht mehr Menschen, die dahinter stecken. Also es ist nicht so, als würde jetzt hinter jedem Hasskommentar auch genau ein Leser stehen, sondern man hat oft eine sehr kleine, aber sehr aktive und sehr laute Minderheit, die für wirklich einen Großteil der Kommentare an sich und vor allem auch für einen Großteil der eben normverletzenden Kommentare verantwortlich ist. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass man gar nicht so sehr versucht, nur mit denjenigen ins Gespräch oder in Interaktion zu treten, die so schon ganz aggressiv vorgehen, sondern dass es eigentlich ein bisschen darum geht, die gesamte Community einzubinden. In den USA gibt es viele Zeitungen, die auch damit experimentieren, dass sie zum Beispiel besonders gute Kommentare lobend hervorheben und sich eben auch die Zeit und die Mühe nehmen, als Journalist oder auch als Medienhaus mit guten Kommentatoren auch in den Diskurs zu treten.
Jetzt ist es so, dass wir in den letzten Wochen einige Meldungen hatten. Zum Beispiel wurde in Wächtersbach hier in Hessen ein Eritreer angeschossen von einem deutschen Mann. Dazu haben wir Postings gehabt bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, bei allen möglichen Kanälen. Dann ist es so, normalerweise kriegen wir auf einen Post so um die, ich sag jetzt mal 1000, vielleicht auch mal 2000 Kommentare. Auf so einen solchen Post bekommen wir bis zu 5000 Kommentare und der Tenor ist dann doch hauptsächlich sehr negativ und sehr hasserfüllt. Reicht es dann da wirklich einfach nur, die guten, positiven Kommentare hochzuheben? Also letztendlich ist es so, dass es, glaube ich, super schwer wird.
Ja, also was tatsächlich ist diese Masse und Flut an Kommentaren was wir auch sehen, was es schwierig macht für Journalisten sozusagen entspannt zu bleiben oder für Community Manager. Wenn der Ton bestimmtes Kriterium überschreitet oder ein bestimmtes Maß an Aggressivität überschreitet, dann wird das irgendwann auch nicht mehr handelbar. Also 5000 Kommentare muss halt auch erstmal irgendjemand lesen.
Ja.
Ich glaube, auch das ist vielen Kommentatoren gar nicht so klar, dass da wirklich immer ein Mensch hintersteckt, der eben die 5000 Kommentare auch lesen muss. Und zumindest die Journalisten, mit denen wir gesprochen haben, wir hatten Vertreter von quasi allen größeren deutschen Tageszeitungen oder auch regionalen Zeitungen dabei. Und da war es eben so, dass denjenigen, die das Gefühl hatten, sie haben an sich eine gute Community, mit der sie an sich gut klarkommen, wo sie auch das Gefühl haben, dass die Nutzer auch selber was sagen, wenn jemand aggressiv redet. Also dass eben nicht immer der Community Manager sagen muss, das kannst du so nicht sagen, sondern auch ein User das mal macht. Dass es denen auch leichter fällt, mit solchen, ich sag mal, kurzen Peaks umzugehen.
Wenn wir jetzt mal bei diesen 5000 Kommentaren bleiben, also wir haben hier Kollegen im Haus, die wirklich abends nach Feierabend weinen zu Hause sitzen oder sich für den nächsten Tag krank melden, weil sie sich 8 Stunden lang Hasskommentare durchlesen mussten. Aus Ihrer Perspektive, welche Auswirkungen haben denn diese ganzen Kommentare oder auch das Community-Management in diesen rauen Zeiten auf die Betroffenen?
Da haben wir 4 verschiedene Typen gefunden. In unseren Interviews, es sind einmal diejenigen, die sozusagen ganz unbesorgt sind, aber hauptsächlich, weil sie wirklich eine kleine Menge an Kommentaren haben und einfach die Kommentarsektion zumachen, wenn es zu viel wird. Dann haben wir diejenigen, die so sehr relaxed damit untergehen. Das sind besonders häufig Leute, die bei Boulevardzeitungen arbeiten und, glaube ich, da einen sehr entspannten Ton zu haben. Und dann sehen wir aber auch, je mehr die Flut sozusagen steigt und je mehr negative Erfahrungen man auch gemacht hat, vor allem wenn man selber persönlich auch bedroht worden ist, dass es dann irgendwann auch schwierig wird, diesen interaktiven, positiven Austausch mit der Community aufrechtzuerhalten. Immer dann, wenn sozusagen die Belastung zu hoch wird, weil man vielleicht auch alleine davor sitzt und keine Supervision zum Beispiel am Arbeitsplatz hat und das Vertrauen in die eigene Arbeit und die eigene Effektivität sinkt, dass es dann eben immer schwieriger wird, auch diesen Diskurs zu ermöglichen. Und das ist natürlich was so Hater auch versuchen zu provozieren. Dass sie eben auch ganz gezielt massiv überfluten, weil es überhaupt nicht darum geht, den Diskurs aufrechtzuerhalten, sondern auch an einer bestimmten Stelle einfach Druck aufzubauen.
Haben Sie denn auch Ideen, wie man diesen Druck dann wirklich standhalten kann? Also was können einerseits die Community-Manager tun, dass sie mit dieser Situation besser umgehen? Was sollten aber auch die Unternehmen hinter den Community-Managern wirklich tun, um die zu schützen, also um die nicht ausbrennen zu lassen?
Das ist eine große, komplizierte Frage, auf die ich nur Ansätze einer Antwort habe, weil das tatsächlich auch was ist, wo einfach gerade noch viel dran geforscht wird und wo wir auch an vielen Stellen noch Daten brauchen. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung, aber auch ein wichtiges Thema für Redaktionen ist. Wie kann ich auch das Community-Management so ins Team einbinden, dass die sich gesehen und wertgeschätzt fühlen und aber auch die Möglichkeit haben, mit diesem Druck umzugehen, weil es zum Teil eben wirklich auch massiv belastend sein kann. Und dafür ist es wichtig, dass man auch einen positiven Ausgleich schaffen kann. Aber was wir in verschiedenen Studien jetzt schon sehen, je mehr Community Manager das Gefühl haben, dass so eine Trotzhaltung entsteht, Resilienz, ne? Also so ein jetzt erst recht. Das, was wir hier tun, ist wichtig und diese Plattform ist wichtig und dass wir hier dieses Engagement machen, ist wichtig und das ist auch wichtig, dass das gesehen wird. Je mehr sie das Gefühl haben, dass ihre Community sie auch gut behandelt und die Community sind eben größtenteils nicht nur die Hater da draußen, sondern da sind wir auch als Leser, Zuhörer, Zuschauer aufgefordert, einen positiven Tonfall gegenüber denjenigen, die das machen, auch zu bewahren, vielleicht auch mal zu loben. Machen wir ja auch alle immer nicht. Ne? Man beschwert sich ja immer nur im Netz.
Ganz genau. Und erst dann wird man aktiv.
Cool, dass der Ton hier so gut ist. Ich glaube, das ist einfach auch eine zivilgesellschaftliche Frage, wie wir damit umgehen wollen. Und für die Qualität der Diskussion ist es total gut, wenn auch Redakteure und Journalisten sich die Mühe machen, mit Lesern und Leserinnen in den Diskurs zu treten.
Jetzt ist es so, dass an Ihrem Lehrstuhl Studenten auch unterrichtet werden darin, wie sie mit Kommentaren umgehen, wie sie selber zu Community Manager werden. Wie lernt man diesen Beruf denn?
Das ist eine interessante Frage. Was wir unseren Studierenden tatsächlich versuchen zu vermitteln, ist, dass empirisch betrachtet eben dieser Austausch auf Augenhöhe, dieses interaktive Miteinander umgehen, auf Dauer eher das ist, was die Diskursqualität verbessert im Vergleich zu einem, ich sage jetzt mal, von oben herab belehrenden, sarkastischen Ton oder einem sehr starken Regulieren.
Sagt Lena Frischlich von der Uni Münster. Schauen wir uns nochmal an, was wir heute erfahren haben. Letztendlich müssen wir uns vor Augen führen, dass die Hetze im Netz von einigen wenigen Minderheiten ausgeht, die in ihren Kommentaren die Norm verletzen, also eben beleidigen oder gar zum Mord aufrufen. Die sind aber so laut, dass sie alle anderen übertönen. Deshalb ist es wichtig, dass sowohl die Community-Manager angemessene Kommentare, die einen authentischen Diskurs anführen, hervorheben. Und Online-Nutzer wiederum, die nicht hetzen, lauter agieren. Um die Community-Manager zu schützen, müssen Unternehmen, Behörden und Institutionen viel für deren Wohlbefinden tun und ihnen den Rücken stärken, damit sie dem Druck standhalten können. Wer rechtswidrige Kommentare bei YouTube findet, kann diese melden, am besten über einen Beschwerdeklick, der auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hinweist. Denn YouTube und auch alle anderen Plattformen sind dazu verpflichtet, diese Kommentare innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Eins steht jedoch fest, die Hetze im Netz wird Community Manager auch in Zukunft vor große Herausforderungen stellen. Das war die hr-info-Netzwelt zum Thema Hetze im Netz, wie Community Manager sie bändigen. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr-info-radio.de und in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Juli Rutsch.